Ganz herzliche Grüße auch euch allen, die ihr da online zuschaut und die heute nicht dabei sein können. 2 Wochen noch bis Karfreitag und Ostern. Und der Predigttext, der spiegelt das wider. Und Sederfeier, übrigens, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum das so heißt. Aber Jesus hat ja am Tag vor seiner Kreuzigung das Passamahl gefeiert. Und es gibt so eine Liturgie, die heute die jüdische Gemeinschaft immer noch feiert, dieses Passafest, um sich daran zu erinnern. Die nennen das Sederfeier. Und wir machen nicht die ganze jüdische Liturgie. Aber wir lehnen uns doch so ein bisschen darauf an und gucken auch einfach nochmal so in diese Bedeutung hinein. Es ist so eine, auch so eine Art Abendmahl, so ein Liebesmahl, das wir miteinander dann auch einnehmen werden. Und eine herzliche Einladung dazu. Es ist einfach ein schönes Fest, wo wir zusammen sind und einfach daran denken, was Jesus für uns getan hat. Und also Anmeldungen sind gut, damit ich so weiß, was ich alles einkaufen muss und jeder auch satt wird dann hinterher. Der Predigttext, der Bibeltext von heute ist sozusagen am nächsten Morgen nach diesem Passamahl. Und Jesus wurde ja im Garten Gethsemane gefangen genommen und steht jetzt vor Pilatus. Und der Text erzählt auch nicht die ganze Verhandlung von Pilatus, sondern nur die Hälfte sozusagen, also es stoppt in der Hälfte. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass vielleicht manches, was euch vertraut vorkommt oder sollte, nicht hier drin ist. Aus Johannes 18, von 28 bis 19, Vers 9. Die Vertreter der jüdischen Behörde brachten Jesus von Kaiphas zum Sitz des römischen Statthalters, dem sogenannten Prätorium. Es war früher Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Prätorium hinein, um nicht gegen die Reinhaltungsvorschriften zu verstoßen. Sie wollten ja bald darauf am Passamahl teilnehmen. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Sie gaben ihm zur Antwort: Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht ausgeliefert. Pilatus entgegnete ihnen: Nehmt ihr ihn doch, verurteilt ihn nach euren eigenen Gesetzen. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörde: Wir dürfen aber niemanden hinrichten. So ging das Wort in Erfüllung, mit dem Jesus vorausgesagt hatte, welchen Tod er sterben musste. Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein. Er ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Fragst du das von dir aus oder haben andere dir das über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich etwa ein Jude? Dein Volk und die führenden Priester haben dich zu mir gebracht. Was hast du getan? Jesus antwortete: Das Reich, dessen König ich bin, stammt nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätten meine Leute für mich gekämpft. Dann wäre ich jetzt nicht in den Händen der jüdischen Behörden. Aber mein Reich stammt eben nicht von dieser Welt. Pilatus fragte weiter: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Das ist der Grund, warum ich geboren wurde und in die Welt gekommen bin. Ich soll als Zeuge für die Wahrheit eintreten. Jeder, der selbst von der Wahrheit ergriffen ist, hört auf das, was ich sage. Da fragte Pilatus ihn: Wahrheit, was ist das? Nach diesen Worten ging Pilatus wieder zu den Vertretern der jüdischen Behörde hinaus. Er sagte: Ich halte ihn für unschuldig. Es ist aber üblich, dass ich euch zum Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie: Nein, nicht den, sondern Barabbas. Barabbas war ein Verbrecher. Darauf ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf den Kopf. Sie hängten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann stellten sie vor ihn hin und riefen: Hoch lebe der König der Juden, und schlugen ihm dabei ins Gesicht. Pilatus ging wieder zu den Leuten hinaus und sagte: Ich lasse ihn euch herausbringen. Ihr sollt wissen, dass ich ihn für unschuldig halte. Jesus kam heraus. Er trug die Krone aus Dornenzweigen und den purpurroten Mantel. Und Pilatus sagte zu den Leuten: Seht her, da ist der Mensch. Pontius Pilatus, der Statthalter in Judäa. Er bekam seinen Posten mit Hilfe seines Freundes Lucius Aelius Seianus. Also nicht verdientermaßen, sondern erkauftermaßen zu diesem Posten als Statthalter in Judäa. Dumm ist nur, dass sein Freund Seianus mehr wollte und einen Komplott und eine Verschwörung gegen Kaiser Tiberius veranstaltet hat. Diese Verschwörung aufgeflogen ist und sein Freund schon hingerichtet wurde und nun in Rom Untersuchungen stattfanden und alle, die irgendwie mit Seius in Verbindung waren, auch schon hingerichtet wurden. Jetzt ist Jerusalem von Rom weit genug entfernt und auch zu unbedeutend, sodass Pilatus nicht unmittelbar von diesen Ermittlungen betroffen gewesen ist. Aber das Letzte, was er brauchte, waren Gerüchte, dass er dem Kaiser gegenüber nicht loyal war. Er hält Jesus tatsächlich für unschuldig, aber am Ende gibt er nach aus Angst um seinen Posten, und aus Angst um sein Leben. Und nur mal so ganz nebenbei bemerkt, Kaiser Tiberius wurde dann doch noch ermordet von Caligula, der wurde Kaiser. Und Kaiser Caligula versetzte Pilatus 36 nach Christus, also nur kurze Zeit später, nach Germanien, wo Pilatus Selbstmord beging. Wir haben also zwei Verräter in dieser Geschichte, Judas und Pilatus. Und beide nahmen sich das Leben. Der Predigttext ist ein Ausschnitt aus einer ganzen Erzählung: Gefangennahme, Verurteilung, Kreuzigung. Und wir haben hier die Erzählung von dem Apostel und Evangelisten Johannes. Und Johannes erzählt anders als die anderen Evangelisten. Die anderen drei Evangelisten, die anderen drei Bücher, Lukas, Matthäus und Markus, die haben ganz viele Übereinstimmungen. Der eine hat mal was, was der andere nicht hat, aber manchmal ist es sogar wörtlich das Gleiche. Lukas ist der ausführlichste. Aber Johannes ist irgendwie alles, was die anderen nicht erzählten, das erzählt Johannes. Und was Johannes in seinem Evangelium hat, das finden wir bei den anderen oft nicht. Und Johannes erzählt auch anders. Bei Johannes ist Jesus der geliebte Sohn seines Vaters, der auf diese Erde kommt und diese Liebe weitergibt. Er wird gar nicht so sehr als König beschrieben, aber als ein Menschen, der ganz und gar in dieser Liebe von Gott steht. Bei Johannes kommt zum Beispiel auch nicht das Gebet von Jesus im Garten Gethsemane vor. Das kennen wir, glaube ich, so die Erzählung, er ist dort in der Nacht in diesem Garten und er hat Todesangst, Jesus hat Todesangst und bittet zum Vater, dass das jetzt nicht geschehen möge und Engel kommen dann und dienen ihm. Das erzählt Johannes nicht, aber Johannes erzählt uns von einem anderen Gebet, unmittelbar am Abend bevor, nämlich da bei diesem Passafest, von diesem, was wir sagen, hohen priesterlichen Gebet, wo Jesus kurz bevor er stirbt und gefangen wird, für seine Jünger und für die Menschen, die an ihn glauben, beten. Und zwar, dass sie in der Liebe wachsen. Und in diesem Gebet von Jesus werden wir Zeuge, wie eng Jesus mit seinem Vater im Himmel, mit Gott verbunden ist. Wie er das sagt: Ich bin in dir, Vater, und du bist in mir. Wie diese ganz starke Liebe da ist und Jesus hundertprozentig weiß, wer er ist, woher er kommt, was gleich geschehen wird und was danach passieren wird. Jesus wusste, was er erwartete. Er wusste auch, dass er sich auf Gott verlassen konnte und dass das Kreuz nicht am Ende war, sondern ein Neuanfang. Und so schreibt auch der Schreiber des Hebräerbriefes in Hebräer 12, Vers 2, er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Und nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Also Jesus war nicht das Opfer von Umständen. Ja, Jesus opferte sein Leben, aber er hatte nie diese Haltung eines Opfers, so als könnte er jetzt nichts anderes machen und als wäre das jetzt alles Schicksal und als müsste er dem nicht sich ergeben. Nein, er opferte sein Leben, weil er einen Plan hatte und weil er wusste, dass Gott ihn auferwecken würde, dass es einen Neuanfang geben würde, dass es Ostern geben würde. Es war eine Entscheidung, die er getroffen hat. Und gerade bei Johannes sehen wir, dass er in diesen ganzen Tagen jederzeit in Kontrolle war über das ganze Geschehen. Manchmal bestimmt er sogar, was als nächstes geschieht. Noch bei seiner Gefangennahme heilt er das Ohr, das Petrus im Eifer des Gefechts dem Knechten abgeschlagen hat. Hat Jesus noch diesen Sinn dafür zu sehen, dass Unrecht passiert? Er nimmt das Ohr und heilt es. Jesus wurde auch nicht gejagt. Er hat sich auch nicht versteckt. Er stellte sich. Und er verteidigt sich noch nicht mal, sondern er bezeugt, wer er ist. Und noch am Kreuz hatte er die Macht, einem Verbrecher die Sünden zu vergeben und ihm das Paradies zu sprechen. Und da ist jetzt Pilatus und er muss mit diesem Jesus jetzt zurechtkommen. Dann lesen wir in Vers 33, Pilatus ließ Jesus rufen und fragte ihn, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortete, fragst du das von dir aus oder haben dir andere das über mich gesagt? Mit anderen Worten, fragt Jesus Pilatus, interessiert dich das eigentlich wirklich? Willst du wirklich wissen, wer ich bin? Oder machst du hier nur deinen Job und willst möglichst schnell aus der Sache rauskommen? Interessierst du dich, wer Jesus ist? Also ich erlebe das oft auch in Gesprächen, wenn man mit anderen über den Glauben spricht, das ganz schnell so, aber die Kirche und das habe ich erlebt und die Leute und die Christen sind auch nicht besser. Ja, aber interessierst du dich für Jesus? Oder sind die Umstände so, dass du das Wichtigste verpasst in deinem Leben, nämlich die Beziehung zu Jesus anzufangen, zu erneuern, aufrechtzuerhalten? Und Pilatus erwiderte dann, und er gibt zu, bin ich etwa ein Jude? Dein Volk und die führenden Priester haben dich zu mir gebracht. Also, warum? Du gehst mich eigentlich nichts an, ich bin doch gar kein Jude. Nö, ich interessiere mich nicht für dich. Ich habe hier ein Problem und das muss ich lösen. Was hast du getan? Wer du bist, kommt hier raus, ist mir eigentlich völlig egal. Also, was hast du getan, dass die anderen dich loswerden wollen? Und jetzt beantwortet Jesus die erste Frage. Bist du ein König? Und da sagt er in Vers 36, Jesus antwortet, das Reich, dessen König ich bin, stammt nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätten meine Leute für mich gekämpft. Und dann wäre ich jetzt nicht in den Händen der jüdischen Behörden, aber mein Reich stammt eben nicht von dieser Welt. Das Reich, dessen König ich bin, stammt nicht von dieser Welt. Und wir hätten das manchmal echt gern. Wir sehen uns nach einer Welt, in der vollkommen Frieden und Gerechtigkeit und Sicherheit und Versorgung ist. Und wir wählen uns Menschen zu Leitern und zu Präsidenten und zu Regierenden, die uns das versprechen. Und oft locken sie uns auch damit, dass sie ja von Gott beauftragt sind und hier jetzt diesen Gottesstaat aufrichten und angeblich die Gesetze so machen, wie es der Bibel entspricht. Es ist aber so, Jesus hat es nicht versprochen und er hat es nicht vorgehabt. Jesus hat uns keine heile Welt versprochen und er hat auch nie von einem Gottesstaat gesprochen. Das kommt, wenn er wiederkommt, aber nicht jetzt. Und alle Menschen, die uns das versprechen, lügen uns an. Und alle, die es versucht haben, sind entweder daran gescheitert oder haben ihre Macht missbraucht. Jesus hat uns keine heile Welt versprochen und keinen Gottesstaat. Noch nicht. Aber er hat uns ein heiles Herz versprochen. Er hat eine heile Seele versprochen. Er hat versprochen, Kraft in unserer Schwachheit zu sein, uns zu versorgen in allen unseren Nöten. Jesus hat geheilt, er hat Tote auferweckt, er hat Brot vermehrt, er hat Blinde sehend gemacht. Aber er hatte keine politische Agenda im Sinne von Regierungsbildung. Und er will, und das ist unser Auftrag, dass wir das Gleiche tun. Die Trauernden trösten, die Hungernden speisen, die Nackten kleiden, uns um die Armen kümmern, die Kranken heilen und Frieden zu stiften und uns gegenseitig zu ermutigen und zu segnen. Nicht um der Macht willen, sondern um der Liebe willen. Und in der Haltung, die Jesus hatte, für die anderen aufopfernd, aber nicht über die anderen herrschend. Und Pilatus fragt hier weiter in Vers 37, also bist du doch ein König? Und Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Das ist der Grund, warum ich geboren bin, um in die Welt zu kommen. Ich soll als Zeuge für die Wahrheit eintreten. Jeder, der selbst von der Wahrheit ergriffen ist, hört auf das, was ich sage. Und da fragte ihn Pilatus, Wahrheit, was ist das? Pilatus kennt eine Welt von Macht und Ohnmacht, von Gewinnern und Verlierern, eine Welt, in der die einen herrschen und besitzen, weil sie die Mittel dazu haben. Und jemand, der herrscht, der dient nicht. Und er selber ist auch dort nicht dahin gekommen, weil er der Wahrheit Folge geleistet hat, sondern weil er korrupt war. Und Wahrheit in dieser Welt und in diesem System ist eine Gefahr für die Herrschenden. Die Kaiser von Rom gründeten ihre Macht nicht auf Wahrheit, sondern auf alternative Fakten, auf ein System von Korruption und Lüge. Wahrheit, was ist das? Die Wahrheit, die Jesus verkündet, ist diese: Es gibt einen Gott, der dich gemacht hat, der dich liebt und der dich von deinen Ängsten und deiner Scham und deinen Sorgen erlösen will. Die Wahrheit ist, dass dein Leben hat einen Sinn und einen Wert, der über das hinausgeht, was du gerade erlebst, egal ob du Herrscher bist oder ob du Diener bist. Und eines Tages wirst du vor Gott, der dir das Leben gegeben hat, Rechenschaft ablegen müssen. Das ist die Wahrheit. Unser Menschsein spielt sich nicht nur zwischen Geburt und Tod ab. Wir werden nicht bestimmt von unseren Genen und von Zufall, sondern unser Leben, unser Sein ist verankert im Himmel, im Willen Gottes. In der Ewigkeit. Du bist mehr als eine biologisch funktionierende, hormongesteuerte menschlicher Supercomputer. Da gibt es Leute, die da ganze Bücher drüber schreiben, um uns das wahrzumachen. Aber nein, du bist erschaffen als ein Kind Gottes, als Gottes Ebenbild. Und Kind Gottes sollst du sein bis in Ewigkeit. Es geht dann weiter im Kapitel 19, ab Vers 1. Darauf ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornzweigen und setzten sie ihm auf den Kopf. Sie hängten ihm einen purpurroten Mantel um und dann stellten sie sich vor ihn hin und riefen, Hoch lebe der König der Juden, und schlugen ihm dabei ins Gesicht. Pilatus ging wieder zu den Leuten hinaus und sagte, ich lasse ihn zu euch bringen. Ihr sollt wissen, dass ich ihn für unschuldig halte. Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone, die Krone aus Dornzweigen und den purpurroten Mantel. Und da sagte er zu den Leuten, seht her. Da da ist der Mensch. Oder einfach, seht den Menschen. Hier steht Jesus jetzt vor der Menge, ausgepeitscht nach römischer Art. Eine Peitsche mit langen Lederriemen, an deren Enden kleine Steinchen oder Metallsplitter befestigt sind. Wenn du mit so einer Peitsche gepeitscht wurdest, schlang die sich um deinen ganzen Körper herum und riss deine Haut in Fetzen und auch das Gesicht. Jesus war am ganzen Körper blutig und aufgerissen und aufgedunsen, das Fleisch zerrissen. Die Dornen stechen in seine Stirn und seine Kopfhaut und Blut läuft über sein Gesicht. Seht den Menschen. Er ist zu diesem Zeitpunkt schon so entstellt, dass man ihn kaum wiedererkennt. Genauso, wie es der Prophet Jesaja ein paar hundert Jahre vorher gesagt hatte. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet. Von Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Er wurde blutig geschlagen. Seht den Menschen. Hier steht der Mensch. In dieser verletzten, gefolterten, blutigen Gestalt wird sichtbar, was der Mensch ist. Alles, was wir da an Jesus sehen, an seinem geschundenen Leib, ist das, was der Mensch im Inneren ist und ausmacht. Jesus steht dort, weil ihn Menschen verraten haben, weil ihn Menschen ausgepeitscht haben, weil Menschen ihm eine Dornenkrone aufgesetzt haben und weil Menschen ihn verurteilen. Wenn du Jesus dir vorstellst, wie er dort steht, siehst du an dem Äußeren von Jesus das, was in uns drin ist. Den ganzen Hass im Herzen der Menschen, die Wut, der Zorn, die Ungerechtigkeit und die Unfähigkeit, für das Richtige einzustehen. An Jesus wird es sichtbar. Seht den Menschen. Die Striemen machen die Lust an der Gewalt der Soldaten sichtbar. Wir sehen Jesus an und wir sehen unsere Ängste. Wir sehen Jesus an und werden erinnert, wie uns Menschen manchmal missbrauchen oder falsch behandeln. Wir sehen Jesus an und sehen, dass es vielleicht keinen Ausweg gibt, scheinbar. Wir sehen Jesus an und werden konfrontiert mit unserer eigenen Vergänglichkeit. Seht den Menschen. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, ganz am Anfang. Und er sah den Menschen, Mann und Frau, und es war sehr gut. Perfekt. Ebenbild Gottes. Das ist unser Ursprung. Und dann, als Adam und Eva Gott verraten haben, versteckten sie sich vor Gott, weil sie wussten plötzlich, dass sie nackt haben. Da war die Scham plötzlich da. Nicht die Scham voreinander, sondern die Scham, nicht mehr wert zu sein. Und Gott kommt und sucht den Adam. Adam, was übersetzt Mensch heißt. Wo bist du, Mensch? Und er bekleidet Adam und verspricht Erlösung. Und hier an Jesus sehen wir jetzt sozusagen alle Sünden der Welt. Alles, was vergangen ist und was in Zukunft kommen wird, auf Jesus abgeladen. Und ja, Jesus ist hier tatsächlich ganz Mensch. Er ruft nicht die Engel im Himmel oder seinen Vater, dass er ihn rettet. Und das steht auch in Philipper 2, 6 bis 9. Obwohl er Gott war, Jesus, obwohl Jesus Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Er verzichtete auf alles. Er bestand nicht auf seinen göttlichen Rechten. Und deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm den Namen gegeben, der höher ist als alle Namen. Und jetzt kommt das Wunder. Wenn wir Jesus ansehen und es annehmen und akzeptieren, dieses Leid, das er trägt, und uns nicht angewidert abwenden, erfahren wir Heilung und Erlösung. Wenn wir Jesus ansehen und verstehen, dass er alles das verkörpert, das uns belastet und wofür wir uns schämen, was wir getan haben oder was anderen uns angetan haben. Wenn wir Jesus ansehen und das annehmen, werden wir heil. Du meinst, du bist nicht gut genug? Jesus war für die Menschen nicht gut genug. Du meinst, du bist nicht erfolgreich? Jesus war in den Augen der Menschen ein Loser. Du wirst gemobbt? Jesus wurde gemobbt. Du findest dich nicht schön genug? Jesus war der hässlichste Mensch auf Erden in diesem Augenblick. Du wurdest von anderen missbraucht? Jesus wurde missbraucht. Du fürchtest dich? Jesus hat Todesangst. Es gibt Dinge, für die du dich schämst, die niemand wissen soll. Jesus steht da nackt und wird verspottet, ausgepeitscht. Mehr Grund zum Schämen gibt es nicht. Und es ist tatsächlich so, in der Traumatherapie, also wenn Menschen wirklich was ganz Schlimmes erlebt haben, wenn sie in Todesgefahr zum Beispiel waren oder andere schlimme Dinge erlebt haben, dann ist das ja so, dass dieses Trauma in uns drin bleibt. Und wir haben alle diesen Überlebensmodus, nicht mehr an das zu denken, was uns passiert ist. Das irgendwie wegzuschieben. Und bei kleinen Dingen, die wir getan haben oder die wir erlebt haben, funktioniert das. Aber echte Trauma kommen immer wieder hoch. Und wenn wir dann Ähnliches erleben, gibt es diesen Flashback und wir stehen in der gleichen Angst und in der gleichen Panik. Du kannst deine Vergangenheit nicht wegvergessen. Sie bleibt immer ein Teil von dir. Und Heilung in der Traumatherapie und überhaupt auch in der Seelsorge geschieht dann, wenn man sich dieser Situation stellt. Wenn man bewusst mit Hilfe von anderen oder mit Hilfe von Jesus das nochmal innerlich erlebt und dann erlebt, dass Jesus dabei war und das annimmt und akzeptiert. Erlösung in Jesus, ein neues Leben, bedeutet nicht, dass alles vergessen ist, was wir haben. Nein, sondern dass wir annehmen, was passiert ist und in unser Leben integrieren. Und dann hat das Schlimme, das wir erlebt haben, plötzlich keine Macht mehr in uns. Selbst wenn wir uns erinnern, wissen wir, ja, das ist ein Teil meines Lebens. Ja, so war ich. Ja, das ist mir passiert. Aber Jesus hat es akzeptiert, also akzeptiere ich das auch. Das ist Vergeben. Das ist Annahme, Selbstannahme. So geschieht Heilung. Und das kann auch passieren, wenn wir Jesus da annehmen und akzeptieren, Jesus hat das für uns getan. Für mich bedeutet das, dass das, was passiert ist, keine Wirkung mehr auf mein Leben hat. Manchmal tun wir Dinge und die Konsequenzen bleiben uns unser Leben lang. Wenn, keine Ahnung, wenn du fremd gehst und die Ehe geht kaputt, da gibt es ja auch irgendwie Schuld, dann ist sie kaputt. Manches kannst du nicht reparieren. Aber du kannst Heilung erfahren und Vergebung geben und kannst mit dieser Situation so umgehen, dass es dich nicht mehr schadet, sondern dass du geheilt bist und nach vorne gehst und anderen helfen kannst. Wir können nicht Dinge rückgängig machen, aber wir können verändern, wie sie mit uns umgehen und wie wir dann mit den anderen umgehen. Es gibt Heilung. Und auch für dich. Egal, was passiert ist, wenn du Jesus ansiehst und deinen Schmerz und deine Ängste und deine Verlassenheit zulässt, dann erfährst du, wie Jesus dich anschaut und dich sieht. Wie er dich sieht in diesen Situationen, die du vergessen möchtest, Und der zu dir sagt, ich sehe dich. Ich fühle dich. Ich war da. Ich war dabei. Ich habe es erlebt und ich trage es. Und ich trage es für dich ans Kreuz. Und da bleibt es. Und du bist heil. Und er sagt dann, und wir beide werden leben. So wie Jesus das Kreuz überlebt hat, auferstanden ist, können auch wir in unseren Wunden, in unseren Verletzungen, in unserer Schuld sterben und wieder auferstehen. Und das ist genau das, was die Taufe symbolisiert. Wir lassen das Alte sterben und wir stehen wieder auf. Weil wir neue Kraft haben und eine neue Identität haben. Und das ist die Wahrheit. Es gibt Wahrheit. Und die Wahrheit ist, du bist geliebt. Es gibt neues Leben für dich. Amen.